SWR 2 am Samstagnachmittag. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an so manch verzweifelten dunklen Moment im Mathematikunterricht, an Kettenregel, Gleichungen, Kurvendiskussionen. Viele haben ja mit wachsendem Schwierigkeitsgrad die Segel gestrichen, manche aber sind richtig aufgeblüht. Einer von ihnen ist Tim Sick und das ist sein Bekenntnis.
Ich rechne Plus, Minus und Mal, zur Not auch hexadezimal. Ich rechne Integral, Differential, Potenzen, Wurzeln, ganz egal. Ich rechne einfach gern, aber keinen interessiert's.
Keinen interessiert's. Oh, ein verkanntes Genie, das jetzt bei mir sitzt. Tim Sick, Mathematikprofessor an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Aber er steht auch als Musiker und Kabarettist auf der Bühne aktuell mit seinem neuen Programm Der Professor und das liebe Pi. Grüße, Herr Professor Sick, und schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, Frau Arne.
Herr Sick, Sie rechnen einfach gern, haben wir gerade gehört. Fühlen Sie sich fit, vielleicht ein paar Rechenaufgaben zu versuchen?
Ja, auf jeden Fall. Haben Sie was vorbereitet?
Ja, ich habe ein paar Aufgaben herausgesucht.
Okay,
ja, also, dann geht's los. Wenn 9 Sperlinge auf einem Baum sitzen, man schießt 3 herunter. Das machen wir natürlich in Wirklichkeit nicht, nur so ganz theoretisch in unserer Mathematikaufgabe. Also, wie viele Sperlinge bleiben dann noch auf dem Baum?
Dann bleibt keiner mehr auf dem Baum, weil die 3 runterfliegen und die anderen vom Knall abschalten.
Genau. Also das war jetzt nur mal so zum Warmwerden.
Okay, ich verstehe.
Jetzt geht's ein bisschen weiter. Also, wie viele Rillen sind auf einer Schallplatte von 30 cm Radius eingeprägt? Eine Frage für die Fortgeschrittenen unter uns, die überhaupt noch eine Schallplatte kennen, muss man sagen.
Ja, ich kenne Schallplatten noch sehr gut, deswegen weiß ich auch die Antwort. 2, eine vorne, eine hinten.
Genau, das ist zum Beispiel so eine Frage, da war ich erst so im Grübeln, dann dachte ich, wie viele sind denn das jetzt? Aber dann in der Tat kam ich dann auch noch irgendwann da drauf. Und jetzt die letzte, alle guten Dinge sind 3.
Okay, bin dabei.
Wie schreibt man 1000 ohne Nullen und doch mit Ziffern?
Ohne Nullen und doch mit Ziffern, ein M.
Mhm. Ah, jetzt habe ich die doch ein bisschen erwischt. Das ist natürlich
oder
auch
einfach 1000 halt.
Nee, also okay. Es war eine dieser berühmten Scherzfragen natürlich. Ah, okay. Man schreibt es 999 plus 1.
Ah, okay. Ja, okay, das kannte ich noch nicht.
Vielleicht doch eine Aufgabe.
Aber ich finde mein römisches M eigentlich auch noch nach wie vor ganz gut. Aber 999 plus 1, okay.
Das stimmt, da haben Sie natürlich auch recht. Aber es ging um Ziffern in dem Fall, ja.
Ah, ja, oh, ich habe mal wieder nicht richtig zugehört.
Also das ist ja bei der Mathematik ganz, ganz wichtig. Also das sind gerade so mit diesen Sperlingen das Niveau, wo ich noch mithalten kann, muss ich zugeben. Sie sind ja als Mathematikprofessor ja ganz andere Herausforderungen gewohnt, muss man sagen. Ihre Leidenschaft gilt dem Pi in Ihrem neuen Programm.
Ja.
Können Sie das noch so ein bisschen für Laien erklären oder die schon lange, lange, lange keinen Mathematikunterricht mehr hatten, was das Pi genau ist?
Ja, Pi, ja, ich glaube, das ist Stoffklasse 6.
Oh.
Naja gut, also zumindest wird da das Pi zum ersten Mal eingeführt. Also Pi ist einfach nur das Verhältnis zwischen Durchmesser und Umfang. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Kreis mit Durchmesser 1 Meter und fragen sich, was ist dann der Umfang vom Kreis? Und dann messen Sie das, dann kommen Sie auf 3 Meter, ah ne, ist ein bisschen mehr, 3,1 Meter, ah ne, ist auch ein bisschen mehr, 3,14 Meter, ah, ist noch ein bisschen mehr. Und so geht es gerade so weiter. Und das Besondere ist dann halt, dass man das gar nicht genau genug hinkriegen kann, weil es halt unendlich viele Nachkommastellen hat, diese Zahl. Also sprich, wenn man den Durchmesser genau messen kann, kann man es mit dem Umfang nicht. Und auch umgekehrt, also wenn Sie jetzt den Umfang von 1 Meter hätten, dann könnten Sie den Durchmesser nicht genau bestimmen.
Aber was macht denn jetzt dieses Pi für Sie so liebenswert, dass Sie ihm gleich einen ganzen Bühnenabend widmen?
Ja. Ja, das ist schon eine berechtigte Frage. Also um Pi gibt es so einen ganzen Hype. Also das Pi ist nur ein Vertreter von unendlich vielen transzendenten Zahlen, mit unendlich vielen Nachkommastellen versehene Zahlen, die nicht periodisch sind, die alles in sich beinhalten quasi. Jede Zahlenkombination ist da drin, jedes Datum. Wenn man ein Buch kodiert, dann ist quasi jedes Buch da drin und so. Also somit könnte man von jeder transzendenten Zahl Fan sein. Pi ist halt, glaube ich, schon auch noch ein bisschen das, dass es halt um den Kreis geht, der ja in sich auch so ein Symbol der Unendlichkeit ein bisschen darstellt. Und dann gefällt mir bei Pi auch tatsächlich die Form so gut. Also E, diese euterische Zahl, ist halt der kleine Buchstaben E, okay, den kennt man jetzt schon als Kind, aber Pi hat so eine schöne Form. Und ich habe auch ein Pi als Puppe, also als genähtes Objekt, was in meinem Programm auf dem Flügel steht. Und das lacht mich immer schon so nett an und allein das finde ich einfach toll. Ich bin schon ein Pi-Fan.
Ein freundliches Kerlchen, dieses
ja,
Pi.
Ja, ja.
Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, es ist ja ein gewisses Risiko auch, so einen ganzen Abend um das Pi und die Mathematik zu gestalten und sind ja nicht alle so mit der Mathematik vertraut und manche haben, wie gesagt, noch ganz üble Erinnerungen an ihren Unterricht. Wie versöhnen Sie denn gerade diese Leute, die mit der Mathematik so ein bisschen auf Kriegsfahrt stehen?
Also zum einen ist es jetzt nicht so, dass ich ja jetzt da anderthalb oder zwei Stunden Mathematik machen würde. Es ist so ein bisschen der Aufhänger, aber es geht dann schon ganz viel auch um, wie kommt ein Nerd mit einem Nicht-Nerd zusammen, auch in einer Ehe oder so und was auch immer.
Also wie ist
so,
es bei Ihnen in der Ehe? Sie sind der Nerd.
Also beim Bühnen-Ich ist es so, dass ich der absolute Nerd bin und meine Frau die absolute Nicht-Nerdin. Also ich habe da einen Nerd-Score von 98%, sage ich immer, und meine Frau hat nur 2%. Das ist im echten Leben nicht ganz so, aber versöhnt werden die Leute, glaube ich, allein schon damit, also insbesondere die Mathe-Hasser, dass sie halt endlich mal über das so richtig herzhaft lachen können. Und zwar nicht nur über die Mathematik, auch vor allem über die Nerds, also uns Nerds. Ich lache ja schon auch viel über mich oder nehme mich selber viel auf den Arm. Und ich glaube, das danken einem viele, dass sie sagen, ah ja, okay, so seid ihr also ihr Mathematiker. Ja,
wie ist so ein Nerd, so ein richtiger Mathe-Nerd? Können Sie das beschreiben?
Also so ein Mathe-Nerd, der ist halt sehr abstrakt unterwegs und er ist sehr viel in seiner Welt.
Genau.
So.
Sagt man denen ja auch nach, dass sie so ganz bei sich sind und eher weniger so soziale Kontakte haben. Stimmt dieses Klischee?
Ach, das ist wie mit allen Klischees. Ja. Also ich selber würde mich jetzt da auch nicht so hundertprozentig als der Vertreter dieses Klischees bezeichnen, aber ich habe schon so ein paar KollegInnen und da sind viele schon nerdig, kann man so sagen. Und ich habe da auch ein Faible für. Also deswegen beleuchte ich im Programm auch so ein bisschen diese Seite, die man schon auch ein Stück weit lieb gewinnen kann. So würde ich es mal formulieren.
Ja, Nerds haben ja auch nicht unbedingt was Negatives. Ich finde auch, die haben halt so einen bestimmten originellen Charakter und den kann man durchaus lieben. Ja. Sitzen denn auch die Nerds bei Ihnen im Publikum?
Ja, aber auch nicht Nerds. Also mein zweites Programm, das beginnt mit so einer Nummer, wo ich die Menschen in drei Kategorien aufteile. Und da sage ich immer, das sind die Freaks, die Nerds, die absoluten Checker, sind immer zum Rechnen, selbst beim Metzger oder Bäcker und so. Und dann sollen die klatschen, die zu dieser Kategorie gehören. Und das sind dann, wenn jetzt, sagen wir, ein Theaterhaus, da passen 400 Leute rein, dann klatschen halt 20 oder so. Und dann kommen B, die sind, wie soll ich sagen, irgendwie normaler, ihr Verhältnis zu den Zahlen und zu Formeln ist neutraler, also so. Und die sollen dann auch klatschen. Da klatschen dann sehr, sehr viele so.
Ja, wild dabei.
Und dann gibt's noch C. Nun wird das Verhältnis zu den Formeln langsam krasser. Man bezeichnet sie am besten mit dem Wort Mathe-Hasser. Und das finde ich dann immer spannend. Klatschen die Leute da? Und da kommt dann aber auch immer euphorisch, wenn auch nicht von allzu vielen. Also ich habe, was das angeht, ein sehr buntes, gemischtes Publikum.
Ja, und ich meine, so diese Mathematik, das ist natürlich einerseits so diese hohen Gleichungen, ich weiß nicht was. Aber das andere ist natürlich der Alltag. Sie haben schon gesagt, beim Bäcker und an der Kasse. Und das heißt ja auch bei Ihnen im Programm, beim Aldi an der Kasse.
Ja.
Und was haben Sie da beobachtet? Also ich denke mal, Sie stehen ja auch an der Kasse gelegentlich.
Ja. Also das ist beim Aldi an der Kasse so entstanden, dass im zweiten Semester Mathematik, wo es um Differentialgleichungen ging, und da geht es gerade wirklich um einen schwierigen Eindeutigkeitsbeweis, und dann meldet sich ein Student, der sagt, ja, was gibt's? Ja, wofür braucht man das eigentlich beim Aldi an der Kasse, hat er gefragt. Und das fand ich dann schon irgendwie so amüsant, dass ich gedacht habe, ich schreibe darüber ein Lied, und das ist auch mein allererstes Lied, das ich überhaupt im Kabarett geschrieben habe. Und habe dann aber da so eine etwas skurrile Situation entwickelt, wo die an der Kasse sitzt, in Wirklichkeit völlig begeistert ist von Mathematik. Und dann kommt so einer und der fragt einen an der Kasse stehend, hast du schon das neue Übungsblatt behandelt? Da gibt's doch diesen das Integral. Und der andere sagt, nee, lass mich in Ruhe, ich stehe gerade hier an der Kasse. Und die Kassiererin, die löst es dann quasi. Und die zwei finden sich dann und heiraten, kriegen drei Kinder. Und so. Genau, und das ist dann quasi die Erklärung dafür, man braucht Mathe überall, auch beim Aldi an der Kasse. Ansonsten, im echten Leben braucht man Mathematik viel Dreisatz. Prozent rechnen und dann, ich meine, Sie können es selber sagen, dann hört es oft schon auf.
Es ist ja immer das Argument gewesen, warum muss ich das lernen? Ja, brauche ich in meinem ganzen Lebtag nicht, es sei denn, ich will das alles studieren. Wie sind Sie denn eigentlich überhaupt zum Kabarett gekommen? Also ich meine, Sie sind Mathematikprofessor, ein honoriger Mathematikprofessor und jetzt steht er auf einmal auf der Bühne.
Ich weiß gar nicht, ob ich so honorig gehe, dankeschön.
Bitte gerne.
Ja, also ich kam da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind tatsächlich. Ich war da noch an der Hochschule Esslingen und dann hatte ich so ein Video gedreht für die Studenten über komplexe Zahlen. Und damit die das auch gucken, dachte ich, ich mache so einen kleinen Jingle und habe so ein 15-Sekunden-Lied. Komplexe Zahlen mit I und J, komplexe Zahlen, oh Gott, so ging das an. Und das fanden die so cool, dann haben die sich das als Handyton runtergeladen und dann wurde das an der Hochschule irgendwie bekannter und dann war gleichzeitig eine 100-Jahr-Feier in Esslingen und dann wurde ich doch gefragt, ob ich das moderieren kann und ob ich nicht eine halbe Stunde Kabarett machen könnte.
Ah.
Und dann ich so, nein, wieso soll ich das können? Also moderieren gern, aber wieso soll ich eine halbe Stunde Kabarett machen können? ja, da gibt es doch dieses Lied von Ihnen mit den komplexen Zahlen. Da denke ich, ja, okay, das geht 15 Sekunden und da geht es um komplexe Zahlen. Also das ist schon mal was anderes als Kabarett. Ja, aber dann hat es mich irgendwie doch gereizt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und dann habe ich mich 3 Monate hingesetzt und habe 3 Lieder geschrieben. Und irgendwie kam das so gut an und dann dachte ich, jetzt probiere ich das mal aus. Und da gibt es ja halt so Open Stages, wo man 10 Minuten mal was ausprobieren kann. Und da dachte ich, also 10 Minuten blamieren, das überlebe ich. Und so kam eins zum anderen und irgendwie hören die Leute das gerne. Ja.
War nichts mit Blamage, sie müssen einfach immer wieder ran.
Ja.
Also, gibt es denn so etwas, was Sie sagen, das nehme ich aus meinem Bühnenleben mit in den Vorlesungssaal und umgekehrt?
Umgekehrt ja andauernd, weil ja so viele nerdige Dinge passieren, so im Vorlesungsbetrieb und in meinem Leben überhaupt. Also das verarbeite ich auf der Bühne sozusagen. Aber von der Bühne in die Vorlesung, das vermeide ich. Also ich finde schon, dass ein gewisser Humor und eine gewisse Lockerheit in der Mathematikvorlesung wichtig ist, weil ich glaube nur, dass man motiviert lernen kann, wenn man locker genug ist, wenn man auch keine Angst hat und so all diese Dinge, mit denen ja Mathematik behaftet ist, wie Sie es ja am Anfang auch schon gesagt haben. Aber wenn es dann so heißt, ah, da kommt wieder der Clown und hoffentlich singt er was vor und so, das wollte ich jetzt nicht haben. Also so trenne ich das schon.
Aber Sie haben ja auch Bücher geschrieben, mit denen Sie den Studierenden die Angst vor der Mathematik nehmen wollen. Also das heißt, da gibt es dann trotzdem, gerade auch im Hochschulbereich, dann schon noch Ängste, wahrscheinlich sich zu blamieren oder mal eine falsche Frage zu stellen oder zu scheitern. Ich weiß nicht, worin besteht die Angst?
Die Angst ist, glaube ich, noch mehr, wenn man nicht so fit ist in Mathe, auch in der Schule, glaube ich. Also ich habe ja noch Zeiten erlebt, da wurde man in der 5. Klasse das große 1x1 abgefragt und wenn man es nicht wusste, wurde man an die Tafel gestellt und von allen Schülern befragt und so. Und dann denke ich, um Gottes Willen, also schlimmer kann man es ja gar nicht mehr machen. Und so. Das ist jetzt, glaube ich, an der Hochschule nicht mehr so da, weil sonst würde man es nicht studieren. Also da hat man halt eine gewisse Nervosität vor den Prüfungen oder sowas. Da will ich vielleicht nicht unbedingt so die Angst nehmen, sondern eher so mit einem gewissen Spaß oder Leidenschaft an dieses etwas trockene Thema zu gehen. Das glaube ich, das kann nur nützen.
Herr Sick, unsere Gäste dürfen sich immer auch einen Musiktitel wünschen als kleines Dankeschön für das Gespräch. Und Sie haben sich ausgesucht den Titel, was könnte man sich anders denken, Pi
genau.
Von der Gruppe Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Warum gerade diesen Song?
Also der Sänger, der Robert Gwistek, das ist ja der Sohn von dem, ich glaube, Michael Gwistek und der Corinna Harfuch, der Schauspielerin. Und der ist wirklich extrem kreativ und der beschäftigt sich auch viel mit dem Kreis und die Unendlichkeit und das immer Wiederkehrende und so. Und dann ist mir dieses Lied halt aufgefallen und ich finde es ganz toll, wie er das macht, weil es ist mystisch und fast geheimnisvoll, gefährlich fast schon oder so. Und die Verbindung zwischen dieser Unendlichkeit, also dieser liegenden Acht, wie er sagt, und diesem Pi. Also ich bin da richtig Fan. Also hören Sie es einfach mal an. Es ist nicht so
sehr gerne, das hören wir jetzt alle gemeinsam. Und ein bisschen Spannung in der Unendlichkeit kann ja nicht falsch sein.
Das ist ganz genau meine Meinung.
Tim Sick, Mathematikprofessor, Musiker und Kabarettist mit seinem neuen Programm, der Professor und das liebe Pi, ist er am 28. März in Stuttgart in der Rosenau. Das ist der Gründonnerstag. Und dann am 19. April in Ellwangen und am Tag drauf, am 20.04. in Asberg. Kann man aber alles auch, Herr Sick, auf Ihrer Homepage nachlesen, timsick.com. Ganz herzlichen Dank an den Professor, an den Kabarettisten, an den Musiker, dass Sie bei uns waren in SWR 2 am Samstagnachmittag.